Ja, ihr Lieben, ich freue mich ganz doll, wieder bei euch zu sein, unter euch zu sein. Es fühlt sich an, als ob man nach Hause kommt. Es fing schon an heute Morgen, als ich mich ins Auto gesetzt habe und dann langsam Richtung Pferden gefahren bin, kamen mir die vielen schönen Erinnerungen hoch, die wir gemeinsam hatten, die vielen Sonntage auch, wo wir gemeinsam Gott angebetet haben, gemeinsam über sein Wort nachgedacht haben. Das war für mich immer das geistliche Highlight der Woche eigentlich so, mit euch gemeinsam anzubeten, mit euch gemeinsam über Gottes Wort nachzudenken, dann auch Feedback von euch zu bekommen, gemeinsam zu beten. Also das war eine wunderschöne Zeit, die wir da hatten, finde ich zumindest. Ja, und als Volker mich dann gefragt hat, Niklas, willst du mal wieder vorbeikommen, dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt und zugestimmt. Ich soll euch ganz lieb grüßen von Julia, die ist gestern leider krank geworden. Er hat es richtig erwischt, liegt im Bett, deswegen kann sie nicht dabei sein, aber ich soll euch ganz lieb grüßen. Unseren beiden Kindern geht's gut, sind ordentlich am Wachsen. Die Josephine, die würdet ihr wahrscheinlich nicht wiedererkennen, die ist ja mittlerweile 12 Jahre alt und sieht aber aus wie 16, so richtig so eine feine Dame schon, die Pubertät lässt grüßen. Julia und ich haben unseren Spaß damit. Josephine hat mir einen Auftrag gegeben und zwar hat sie gesagt, Niklas, du musst unbedingt Sarah grüßen und das mache ich hier mit Sarah. Ganz liebe Grüße von Josephine. Der Henrik ist auch, der ist 9 jetzt mittlerweile, 4. Klasse und ein großer Basketball-Fan geworden. Wir müssen immer aufpassen, dass er auch Hausaufgaben macht und nicht immer draußen Basketball spielt und Körbe wirft. Aber die beiden sind gut angekommen, auch in der Gemeinde haben sie sich gut integriert. Die Gemeinde, da fühlen wir uns wohl, sehen da unsere Aufgabe, merken, dass es vorangeht. Also das ist alles sehr gesegnet. Ja, ich wollte heute mit euch über die innere Ausrichtung sprechen, über unsere innere Ausrichtung miteinander nachdenken. Das ist etwas, was ich mich immer mal wieder frage, was ist eigentlich so die Ausrichtung, die ich habe, was ist der Sinn, den ich so in meinem Leben sehe? Mit welcher Haltung möchte ich ans Leben rangehen? Das sind für mich so Orientierungsphasen, die ich bestimmt einmal im Quartal habe. Manchmal in so Situationen, wo ich mich ein bisschen verzettelt habe, kennt ihr vielleicht auch, ne? Dann dattelt man viel am Handy und dann gibt es die Aufgabe und jene Aufgabe und dann dreht sich alles und man weiß gar nicht mehr, wo geht es eigentlich lang. Und in solchen Phasen ist es dann für mich wichtig, nochmal runterzukommen und zu fragen, was ist eigentlich mein Ziel im Leben? Wo soll es eigentlich hingehen? Und wenn ich mir das so überlege, stoße ich immer wieder auf einen Satz aus dem Westminster Katechismus. Das ist ein altes Bekenntnis, das so im Frage-Antwort-Stil verfasst ist. Und die erste Frage dieses Westminster Katechismus lautet: Was ist das Hauptziel des Menschen? Also genau die Frage, was sollte deine innere Orientierung sein? Und der Katechismus antwortet dann auf diese Frage und sagt, das Hauptziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und das bedeutet mir sehr viel, weil das für mich so ein Kompass ist. Also ich möchte mich an Gott erfreuen. Es gibt ja so viele Dinge im Leben, auf die man sich ausrichten könnte. Ja, ich will ein neues Auto haben oder ich möchte im Job ordentlich vorankommen oder ich möchte viel Geld verdienen. Aber nein, es geht darum, dass ich mich immer wieder auf Jesus ausrichte und dass das auch die Motivation für mein Leben ist. Die Freude, die alles so am Laufen hält. Der Grund, warum ich morgens aufstehe, dass ich Freude habe an Gott, dass ich mich an Gott erfreue. Und dann, dass ich das, was ich tue, nicht tue, um mich selbst in den Vordergrund zu stellen oder irgendwas zu erreichen, irgendein weltliches Ziel, sondern Ziel ist, Gott zu verherrlichen, Jesus Ehre zu machen, das ganz Alltägliche auf eine Art und Weise zu tun, dass vielleicht andere sagen, ja, da steckt was hinter. Das ist mehr als einfach nur das Abspulen der normalen Routine, sondern das tut Niklas, weil er Jesus liebt. Und das macht meinem Herrn Ehre. Wenn wir diese zwei Aspekte, die der Katechismus nennt, wenn man das so in einen biblischen Begriff fassen würde, das wäre der Begriff Anbetung. Das ist, was die Bibel mit Anbetung beschreibt. Also seine Freude in Gott finden und dann so leben und so handeln, dass Gott dadurch Ehre bekommt. Das findet im Lied statt. Ja, wir haben ja eben Anbetungszeit gehabt, haben wir Gott Lieder gesungen aus Freude darüber, dass er da ist, dass er uns begegnet, dass er uns hilft. Das ist eine Form, aber es ist nicht darauf beschränkt, sondern Anbetung kann überall stattfinden. Das möchte ich mit euch vertiefen und dazu einen Text lesen aus Johannes 4, die Verse 19 bis 24. Da geht es um dieses Thema Anbetung. Es ist das Gespräch, was Jesus mit einer Samariterin geführt hat. Und die fragt ihn ganz direkt nach der Anbetung, was es denn mit der Anbetung auf sich hat. Ich lese euch vor, Johannes 4, ab Vers 19. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Also die Frau hat erkannt, Jesus hat Ahnung von der Sache, er ist ein Prophet, meint sie. Und jetzt fragt sie, wo die richtige Stätte ist, um Gott anzubeten. Das hat den Hintergrund, sie ist eine Samariterin und die Samaritaner haben auf einem bestimmten Berg da in Samarien angebetet. Und sie wusste, Jesus als Jude, der betet in Jerusalem an. Und das wollte sie mal wissen. Also was ist denn der richtige Ort und die richtige Form, Gott anzubeten? Jesus sprach zu ihr, also Vers 21 nochmal, Jesus sprach zu ihr: Glaub mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Echte Anbetung, das sagt Jesus hier, findet statt im Geist und in der Wahrheit. Zunächst einmal macht er klar, Anbetung ist nicht an irgendeine Form geknüpft. Das war ja die Frage der Frau, die fragt, was ist das richtige Ritual? Was muss man tun? Was für eine Handlung muss man vollziehen? Und wo muss man sie vollziehen, um Gott anzubeten? Aber es heißt ja hier in Vers 21, Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Anbetung findet also nicht nur im Tempel Gottes statt, nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst in unserer Gemeinde, sondern es findet Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag statt. Wenn du deine ganz normale Arbeit verrichtest, dein ganz normales Tagesgeschäft vollziehst, dann geht es darum, Gott anzubeten, ihn Ehre zu bereiten mit dem, was du so ganz alltäglich tust. Anbetung ist nicht definierbar, dass man sagt, das und das muss man tun, dann ist es Anbetung. Sondern ganz anders, Anbetung ist eine innere Haltung, eine innere Einstellung. Da können zwei Leute sein und die machen äußerlich gesehen exakt das Gleiche. Meinetwegen sitzen auf der Arbeit vorm PC. Und der eine spult das so routinemäßig ab und macht einfach so das Alltägliche, denkt an was anderes und es ist einfach nur Arbeit. Der andere tut das mit einer inneren Einstellung, die Gott ehrt und er macht dabei Anbetung. Es ist Anbetung. Und Jesus sagt, diese innere Einstellung der Anbetung, die kennzeichnet sich durch zwei entscheidende Dinge. Nämlich zum einen, es muss im Geiste geschehen und dann in der Wahrheit. Das sind die beiden Kennzeichen für echte Anbetung, im Geiste und in der Wahrheit. Vers 24, Gott ist Geist, sagt Jesus, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn das, was du tust, im Geist und in der Wahrheit passiert, dann ist es wahre Anbetung. Was meint Jesus damit, im Geiste etwas zu tun? Er sagt ja, Gott ist Geist. Damit drückt er aus, dass Gott überall gegenwärtig ist. Der Heilige Geist ist überall da. Es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Wenn du morgen früh auf der Arbeit sitzt, in deinem Büro, ist Gott gegenwärtig. Wenn du in deiner Küche bist und das Essen vorbereitest, der Heilige Geist ist da. Und im Geiste zu sein, bedeutet, das wahrzunehmen, sich darauf auszurichten, das ganz bewusst zu spüren. Er ist ja immer da. Es gibt keine Sekunde, wo Gott dich nicht umgeben würde. Und für uns, die wir Jesus angenommen haben, gilt, der Heilige Geist wohnt ja in deinem Herzen. Du trägst ihn also immer mit dir herum. Aber du gibst diesem Geist erst Raum, wenn du dich ihm bewusst öffnest. Und wenn du sagst, ja, in der Bibel steht, der Heilige Geist ist ausgegossen in meinem Herzen. Das ist die Liebe Gottes. Und du nimmst das bewusst wahr, dann bist du auch bewusst im Geist. Und das ist die Haltung der Anbetung. Wenn wir das wahrnehmen, dann können wir das, was wir tun, zu einem Akt der Anbetung machen. Wenn wir so in unserem Alltagsdenken drin sind, in unserem Gedankenchaos und weit weg sind von Gott, dann können wir zwar durchaus fromme Dinge tun, können auch in der Gemeinde singen, aber es ist nicht Anbetung, weil es nicht im Geiste geschieht. Das Zweite ist, dass Anbetung immer in der Wahrheit geschehen muss. Es muss also der Wahrheit folgen. Die Wahrheit definiert Jesus an anderer Stelle im Johannesevangelium als Gottes Wort. Es gibt einen Vers im Johannesevangelium, da betet er zu seinem Vater und sagt, Vater, heilige sie in der Wahrheit, also er meint damit uns, seine Jünger, heilige sie in der Wahrheit, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Also, was wir tun, das muss in Übereinstimmung mit Gottes Wort passieren. Kann nicht sein, dass man irgendetwas macht und dabei lästert man mit jemand anders über jemand Drittes. Das ist keine Anbetung, weil das nicht in der Wahrheit passiert, in der Wahrheit des Wortes Gottes. Dass wir diese Ausrichtung haben, die ja Jesus zusammenfasst mit den Worten, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, sei ein Segen für andere Menschen. Und das wird dann ja ausbuchstabiert in vielen unterschiedlichen Geboten, die das Wort Gottes uns gibt. Und dass wir uns daran orientieren, das ist entscheidend. Sonst können wir nicht davon sprechen, dass das, was wir tun, ein Akt der Anbetung ist. Also dieses Prinzip steckt dahinter, dass wir Gott erfahren, Gott erleben und dann als Reaktion und Freude darauf Gott loben und preisen. Das kann mit Lied sein, mit Wort oder es kann mit dem sein, was wir tun. Schönes Beispiel dafür haben wir in Psalm 40, die Verse 2 bis 4. Ein Psalm von David, den möchte ich euch mal vorlesen, weil da dieses Prinzip von Anbetung klar herausgestellt ist. Heißt in Psalm 40, Vers 2, voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn und er wandte sich mir zu und hörte meinen Hilfeschrei. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Also David war in einer katastrophalen Lage, fühlte sich total verlassen von Gott, ihm stand das Wasser bis zum Hals, würde ich jetzt sagen. Er benutzt da ja andere Worte für. Aber dann geht es weiter und es heißt, aber er, Gott, hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt habe ich wieder meine Füße wieder auf sicheren Grund. Er gab mir ein neues Lied in meinem Mund, einen Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören. Sie werden den Herrn wieder achten und ihm ganz neu vertrauen. Also David erlebt, wie Gott ihm hilft, wie ihn Gott rausholt aus dieser Katastrophe, aus diesem Dilemma, in dem er steckte. Und er sagt, oder er drückt dann seine Freude aus und sagt, weil ich diese Hilfe erlebt habe, weil ich Gott so erfahren habe in meinem Leben, darum möchte ich ihn loben und preisen, darum möchte ich ihn anbeten. Also ihr merkt, dass so Anbetung kommt nicht aus der Konserve, dass man sagt, naja, muss halt sein, gehört sich so, ich singe jetzt mal ein Lobpreislied, sondern es geht darum, dankbar zu sein für das, was Gott uns geschenkt hat, sich bewusst zu machen, wie er uns immer wieder hilft und dann aus Freude darüber ihn anzubeten, durch ein Lied, so wie es David hier tut, oder auch durch die ganz alltäglichen Dinge, die wir so im Alltag verrichten, dass das ein Lobpreis für unseren Herrn ist, dafür, dass er uns immer wieder rettet, hilft, begleitet uns immer wieder neue Dinge schenkt. Jesus sagt, Gott will, dass wir ihn anbeten in Wahrheit und in Geist. Vers 23 heißt es, aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Das möchte Gott von dir, dass dein Leben so ein Lobpreis wird, das geprägt wird von Geist und Wahrheit zum Lob seiner Herrlichkeit. Und darum wollen wir uns das mal für uns anschauen, wie das in unserem Alltag aussieht. Wenn wir hier Sonntagmorgen sitzen und der Pastor erzählt das, dann klingt das ja immer richtig und dann nickt man und so wollen wir das dann auch machen. Aber dann kommt ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und wir kennen das alle, dann wird das auch immer in Frage gestellt und dann kommen andere Dinge, die wichtig sind. Das müssen wir erstmal uns klar machen, das ist ja unser großes Problem, dass wir schnell so zugemüllt werden mit allem Möglichen, was dann im Alltag auf uns einströmt. Dann kommt das erste Mahnung vom Chef, so, der Auftrag muss jetzt raus, beweg dich, mach schnell. Und dann sind die Kinder vielleicht krank oder sonstiges und dann ist man schnell so in seinem Alltagstrott drin, dann ist man wieder im Hamsterrad des Lebens gefangen. Und das ist dann keine Anbetung mehr. Das ist einfach nur das Abspulen des Alltages, was im Prinzip alle anderen auch machen. Es ist keine Anbetung für Gott mehr. Darum wird es entscheidend sein für die nächste Woche, dass du dir immer wieder ganz bewusst Pausen einbaust, wo du dich auf Gott ausrichtest. Dass du sagst, ja, das wird so kommen, dass dann irgendwelche Leute irgendwas von mir wollen und das kann ich auch erstmal nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass ich immer wieder innehalte während meines Arbeitstages und mich ganz bewusst auf Jesus ausrichte. Also, sagen wir mal, du hast da einen Auftrag zu erledigen und das machst du, telefonierst du und dann legst du auf und dann greifst du nicht gleich wieder nach dem Hörer, sondern du hältst einmal inne und sagst, Herr, danke, dass ich überhaupt eine Arbeit habe, dass ich gut bezahlt werde und meine Familie damit versorgen kann. Oder danke, dass dieses Problem sich jetzt gelöst hat. Das Danken ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns wieder auf Gott ausrichten. Denn Danken verknüpft ja das, was wir sehen und das, was wir erleben, mit Gott. Ganz einfach, wenn du vor einem Essenstisch sitzt und sagst, danke Herr für das, für die Speise, die du uns bereitet hast. In dem Moment, wo du das sagst, bist du dir ja bewusst, dass du dir dieses Essen nicht selbst erarbeitet hast, sondern dass es ein Geschenk von Gott ist. Und plötzlich ist Gott da und du richtest dich auf Gott aus, auf den Heiligen Geist und du bist im Geiste. Du bist dir bewusst, dass Gott da ist. Also das Danken ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unseren Alltag immer wieder unterbrechen und Gott dafür danken, was er uns schenkt oder wo er uns hilft. Ein ganz wichtiges Werkzeug ist auch die Bibel und Bibelverse, die wir im Kopf haben, im Herzen haben und die wir dann zitieren können. Sind wir vielleicht in einer schwierigen Lage und dann kommt Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und plötzlich spüre ich, wie Gott um mich herum ist und wie der Hirte da ist und wie er mich leiten und führen wird. Und dann bin ich nicht mehr im Alltagstrott, in meinem Angstdenken drin, sondern ich bin plötzlich im Geiste. Ich bin von Gott umgeben. Also diese Pausen im Alltag, baut euch die immer wieder bewusst ein, denn das ist die Voraussetzung für Anbetung. Ansonsten rattert ihr alles nur durch, aber ihr könnt nicht anbeten. Und dann geht es darum, ganz alltägliche Aufgaben bewusst für Jesus zu machen. Dass wir das, wo wir denken, ach, das ist ja einfach nur diese Routine, dass wir sagen, nein, das tue ich jetzt bewusst für Jesus. Sagt ja auch die Schrift. Wir sollen das, was wir für unseren weltlichen Herrn machen, also heute ist das ja der Arbeitgeber, sollen wir tun, als ob wir es für Jesus direkt machen. Ich habe mit einer Schwester neulich gesprochen und die erzählte mir, sie macht die Wäsche für ihre Kinder und das gefällt ihr eigentlich gar nicht. Das ist für sie so eine, ich sag mal, Kotzaufgabe, da hat sie keinen Bock drauf. Bis sie einmal gesagt hat, nein, ich entscheide mich mal ganz bewusst, das als eine Form der Anbetung zu tun. Und ich bete vorher und mach mich der Gegenwart Gottes gewahr. Und dann, während ich die einzelnen Sachen da zusammenlege und bügel für meine Kinder, bete ich ganz bewusst für sie. Und dann bete ich für meine kleine Tochter, die gerade im Kindergarten ist, und sage: Herr, segne sie und bitte mach, dass sie bewahrt ist und dass sie zum Glauben findet. Und dann bin ich beim Hemd meines Sohnes und sage: Herr, schütze ihn in der Schule, mach, dass nichts Böses auf ihn einprasselt, sondern dass er fest in dir bleiben kann. Und sie hat gesagt, das hat diese Art und Weise, wie ich meine Wäsche gemacht habe, total verändert, weil ich das mit einer Freude gemacht habe und mir war bewusst, das ist eine Form von Lobpreis, die ich da mache. Und auf diese Weise können wir ganz alltägliche, langweilige Dinge verwandeln und so zu einem Akt der Anbetung machen. Entscheidend dabei, um in diesem Modus zu bleiben, ist, wie gesagt, dieser Rhythmus von Ruhe und Aktion. Also mit Ruhe meine ich, immer wieder die Pause zu haben, um sich Gott zu vergewissern, um ein Wort Gottes vielleicht in seinem Herzen zu wiederholen, um sich wieder auf Jesus auszurichten und dann aus dieser Gegenwart heraus wieder in die Aktion zu treten und dann das, was wir tun, das ganz Alltägliche bewusst für unseren Herrn Jesus zu machen. Ruhe und Aktion, das sollte so unser Rhythmus sein, denn das ist der Rhythmus des Lobpreises. Besinnen auf Gott und dann bewusst etwas für ihn machen. Es gibt eine schöne Geschichte im Alten Testament, die das illustriert, und zwar der Prophet Jesaja steht im Tempel Gottes und hat diese Vision. Der Herr ist da auf seinem Thron und der Saum seines Gewandes füllt den ganzen Tempel. Große Engelswesen haben sich postiert um diesen Thron und sie rufen: Heilig, heilig, heilig. Und Jesaja ist so in einem Moment der Gottesbegegnung. Er ist voll im Geist und er saugt das auf, diese Herrlichkeit Gottes, die da deutlich wird. Und er hat diesen Moment, wo er der Gegenwart Gottes ganz bewusst in der Gegenwart Gottes steht. Und dann fragt Gott da auch vom Thron her und fragt: Wen soll ich senden zu meinem Volk Israel? Also wem soll ich den Auftrag geben, meinem Volk Israel das Wort Gottes zu verkünden? Und aus dieser Erfahrung heraus sagt Jesaja: Herr, sende mich. Also er lässt sich senden und tritt in Aktion, um da für den Herrn seinen Dienst zu tun. Das ist wertvoll für dich persönlich, diese Anbetung, weil sie dein Leben mit Freude erfüllt und mit einer Kraft. Das ist aber auch wichtig für die Gemeinde. Echte Anbetung ist Motor einer wachsenden, florierenden Gemeinde. Wenn wir zu wirklichen Anbetern werden, dann wird das Leben immer weiter und immer mehr in unserer Gemeinde pulsieren und sprudeln, das geistliche Leben. Eine Gemeinde wächst nicht, weil sie sich dem Zeitgeist unterwirft. Ich habe so viele Vorträge gehört von irgendwelchen Leuten, die dann gesagt haben: Ja, man muss sich da ein bisschen anpassen und so muss das laufen. Und wenn man dann gehört hat: Na, wächst denn deine Gemeinde? Nee, tut sie auch nicht. Und das bringt nichts. Und wenn man sich da mal so reinversetzt, ist das auch klar. Wenn man, stellt euch mal vor oder versetzt euch mal in jemanden, einen Mitmenschen, der hier zu Gast in diese Gemeinde kommt. Der sieht vielleicht die gute Technik, der sieht das schöne Gebäude, der sieht vielleicht, dass die Band toll spielt. Und das sind ja alles super Sachen, keine Frage. Aber wir müssen uns klar machen, das findet der woanders auch. Ja? Es gibt Konzerte, da ist die Technik noch besser, da spielt die Band noch lauter und noch schneller, was auch immer. Das ist nicht der Grund, warum sich jemand für Jesus entscheiden wird. Aber wenn jetzt jemand reinkommt und er spürt, hier sind Leute, die von Herzen Jesus anbeten, das heißt, die Jesus erleben und erfahren in ihrem Alltag und die darüber so fröhlich und dankbar sind, dass sie das, was sie machen, zur Ehre Gottes tun. Ihr Lieben, das ist schon fast ein Gottesbeweis. Wenn man das versteht und wenn man das nachvollzieht, dann führt das ja darauf zurück, dass Gott existieren muss, weil sonst die Freude ja gar nicht zu erklären wäre und die Anbetung keinen Grund hätte. Und das ist das, was die Gemeinde Jesu über die Jahrtausende hinweg getragen hat. Sicher, ihr wisst ja, wenn Verfolgung stattfindet, dann wächst die Gemeinde besonders. Warum? Weil dieses Martyrium, wenn Leute ihr Leben für Jesus geben, das ist ja die stärkste Form der Anbetung, die es überhaupt gibt. Da sagt ja jemand, Jesus ist mir sowas von wichtig, Jesus ist mir sowas von bedeutsam, ich bin bereit, mein Leben für ihn zu geben. Und es ist nicht verwunderlich, dass Leute das sehen und sagen, Moment mal, es wird immer erzählt, es gibt keinen Gott, aber wie kann sowas passieren? Also ihr seht, Anbetung, das hilft nicht nur dir persönlich, sondern es bringt auch deine Gemeinde zum Florieren, zum geistlichen Wachstum. Wenn wir anbeten, dann setzen wir ein unmissverständliches Zeichen. Wir setzen das Zeichen, dass das Hauptziel im Leben ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wir geben damit das unmissverständliche Zeichen, Gott ist da und es lohnt sich, sich voll auf ihn zu verlassen und voll auf ihn auszurichten, weil er ist herrlich würdig und wir beten ihn an. Darum lasst uns einstimmen. Und ich sage das jetzt nicht so nach dem Motto, fangt an, jetzt etwas zu tun, was ihr noch nie gemacht habt, sondern ich will euch ermutigen, weiterzumachen mit dem, was ihr tut und das zu verstärken und zu intensivieren. Lasst uns weiter einstimmen in den Chor der Kinder Gottes, deren Lebensaufgabe es ist, Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Nicht an bestimmten Orten und nicht an bestimmten Formen, nicht nur Sonntagmorgen, sondern jeden Tag der Woche, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auf deinem Arbeitsplatz, zu Hause, wo auch immer. Die Art und Weise, wie wir anbeten, ist Geist und Wahrheit. Wir nehmen uns bewusst Pausen, wir nehmen uns bewusst Zeit, um Gott wahrzunehmen und dann leben wir gemäß seines Wortes, um ihn zu verherrlichen. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nimm Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit dem Postludium.